Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute Spieltag 11, Karlsruher SC. An meiner Seite heute wieder Pascal.
Glück auf.
Und der Rückkehrer Kevin.
Hey, hey, hey.
Und mir Enrico. Ja, 2-1 verloren.
Für mich war ein schönes Auswärtsspiel. Ich war da, hingefahren, tolle Geschichten erlebt, die ich jetzt hier für mich behalte. Ja, super Stimmung gewesen im Stadion. Natürlich wieder eine sensationelle Auswärtsfahrt. Ich weiß nicht, 3000 oder so waren da. Ja, hat echt Bock gemacht. Wetter war super, war nicht kalt. Da waren so die hauptsächlichen Dinge, wenn man auswärts fährt. Und der ICE war pünktlich.
Nicht schlecht, Deutsche Bahn.
Richtig. Nichtsdestotrotz verlierst du das Ligaspiel.
Ja, wie Pascal schon vorhin gesagt hatte, uns hat ein Stück weit das Matchglück gefehlt. Was wir sonst gezogen haben, haben wir heute nicht oder gestrigen Tag nicht gezogen. Und damit gehst du dann halt auch als Verlierer vom Platz. Pascal, deine Einschätzung zur Niederlage?
Ja, ne, wie ich gesagt habe, das Matchglück war so ein bisschen mehr auf Karlsruher Seite. Wenn man sich jetzt die letzten Minuten mal anguckt, die Chance vom Peter Remmert. Der Ball springt da auf dem komischen Kuhacker hoch. Der trifft den Ball nicht richtig. Den hätte er wahrscheinlich gemacht oder zumindest aufs Tor gebracht. Und auf der anderen Seite hast du dann, Porat kriegt das Knie unglücklich vor den Kopf, muss behandelt werden. Genau über die Seite kommt die Flanke, die nicht verteidigt wird, wird verlängert. Genau da steht der Spieler, der hält den Schlappen hin, das Ding ist drin. Das ist, ja, das Matchglück war diesmal nicht auf deiner Seite, weil das war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also ich glaube, beide Mannschaften wären mit einem Punkt am Ende des Tages zufrieden gewesen oder hätten sich nicht beschweren können. Du hattest Druckphasen von Schalke, du hattest Druckphasen von Karlsruhe. Aber all in all war das so ein Spiel, wo du sagst, unentschieden, beide Mannschaften sind damit fein. Hätte beiden Mannschaften, glaube ich, auch nicht wehgetan. So fährst du jetzt mit 0 Punkten nach Hause. Ist natürlich ein bisschen unglücklich. Aber wenn du den Auftritt siehst im Vergleich zum Mittwoch, muss man sagen, deutliche Steigerung, war wieder schon mehr oder weniger so dieses alte Gesicht, sage ich jetzt mal, wo du halt sicherer standest, wieder in die Zweikämpfe gekommen bist, von der Reaktion schneller warst, nicht immer wieder zu langsam warst. Und von daher, ja, in Karlsruhe gewinnst du halt auch nicht mal eben. Ne? Das ist jetzt nicht, du fährst was weiß ich wohin, sondern Karlsruhe ist halt auch ein Gegner zu Hause, den du nicht mal eben so weghaust. Also von daher...
Aber das kannst du ja jede Woche sagen, ne? Da fährst du mal nicht eben hin und gewinnst, ne? Selbst gegen, keine Ahnung, Dresden, die da unten drin stehen, ne?
Zweite Liga ist eklig.
Aber zu dem Porat-Ding, der hat ja das Knie da hinbekommen, hätte er den nicht eher reinlassen können, dürfen? Weil der war ja raus und genau über die Seite ist ja Tor gefallen. War da nicht so eine Aktion, dass der eigentlich irgendwie rein wollte und nicht rein durfte? War das nicht so?
Ich sag mal so, das ist ja immer im Ermessen des Schiedsrichters, wann er Spieler reinlässt und wann nicht. Und das muss ja mit der Situation irgendwie, keine Ahnung, die genaue Regel kenne ich nicht. Ich bin halt auch immer ein Fan davon, wenn du rausgehst und behandelt wirst, dann lass dich halt auch wirklich behandeln. Ich weiß, es war schwer zu sehen, weil die Szene, wo der Porat, der lag ja so ziemlich an der Mittellinie und die Szene ist ja dann relativ schnell rechts Richtung Eckfahne gegangen, deswegen hat man das gar nicht so gut gesehen, wie das jetzt gewesen ist. Klar regt man sich dann am Ende darüber auf, aber ich kann dir gar nicht sagen, ob der da eher hätte reingehen können, wollen oder sonstiges. Aber nichtsdestotrotz, du bist ein Mann weniger, du weißt das. Du darfst einfach die Flanke nicht zulassen und den Spieler da so frei stehen lassen. Ne? Also das ist schon dann irgendwie nicht so gut verteidigt gewesen, leider Gottes.
Da fühlt sich schon an, nicht nur wie eine Niederlage, sondern es ist auch eine, aber das Wie ist halt ärgerlich. Du führst 1-0, dann kriegst du den Ausgleich durch eine Ecke, wo Sanchez, meine ich, war das, nicht so ganz gut aussah im Zweikampf. Dann steht es 1-1, dann denken wir uns alle, hey, einen Punkt nehmen wir mit aus Karlsruhe. Ich glaube, damit hätten wir alle drei leben können. Aber dann am Ende verlierst du alles und ja, gehst da halt mit 0 Punkten nach Hause.
Man hat nach dem 1-1 gemerkt, dass das Ding nicht bei 1-1 bleibt und dass Karlsruhe das mit nach Hause nimmt. Da war irgendwie so, keine Ahnung.
Aber hast ja auch nochmal die Remmert-Chance gehabt. Also hätte ja auch zugunsten von uns...
Der Thema zu der Remmert-Chance... der Ball ist ja hochgesprungen. Ja, natürlich musst du den machen, ne, aber der springt ja unglücklich hoch. Natürlich wäre das zu unseren Gunsten ausgegangen, aber du hast irgendwie gemerkt, da nimmst du heute, glaube ich, nichts mit. Weil zum Ende hin dann doch irgendwie mehr Richtung Drangphase Karlsruhe ging, da ist ja das Stadion dann auch endlich mal wach geworden. Ne, die hast du ja die ganze Zeit nicht gehört und dann natürlich fällt das 1-1, dann wurden sie natürlich auch wach. Aber alles in allem, ich sag mal, in der ersten Halbzeit war das ja irgendwo ein Grottenkick, ja, muss man ja auch ganz ehrlich mal sagen.
Overall, würde ich sogar sagen.
Ja, natürlich hast du eine Leistungssteigerung gegenüber dem Darmstadt-Spiel. Ich würde es aber nicht als Leistungssteigerung ausweisen. Ich würde es eher sagen als Vormehrhalt aus den Wochen davor. Ne? Sondern der Darmstadt-Spiel, das war ein Ausrutscher. Das ist ein Fakt, ja. So, und natürlich haben sie eine gewisse Reaktion gezeigt. Aber da war, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege oder so, aber man tendiert wieder eher so zu den Formwochen aus den ersten paar Spielen. Ja, du stehst sicher, ne? Und das war ja immer die, ich glaube, wir haben 5 Wochen lang hier gesagt, ja, die Null halten und gucken, ja, vorne machst du immer irgendwie ein. Und das war genau so ein Spiel wieder, weil wir haben ja relativ wenig, meiner Meinung nach vorne irgendwie hinbekommen. Das war sehr starr, ja. Und teilweise haben wir dann immer hohe Bälle vorne reingechippt, aber da vorne steht Ziller, ja. Also der konnte ja keinen Zweikampf gewinnen vorne. Die haben ja auch 2 riesige Innenverteidiger da stehen gehabt. Und meiner Meinung nach hattest du dann wieder so dieses nicht vernünftige Offensivspiel, was wir in den letzten 4 Wochen gezeigt haben.
Wobei ich da auch sagen muss, ich bin davon überzeugt, dass es am Kader liegt. Du kannst halt auf wenig bis gar nicht zurückgreifen.
Ja gut, aber das ist ja ein Problem. Das ist ja gerade ein Problem mit der Verletzungsgeschichte.
Richtig.
Du hast ja jetzt wieder 2 raus. Ey, man muss gucken, was mit Porat jetzt ist. Ne? Keine Ahnung, wie lange Kurucay ausfällt. Ne? Aber du hast ja jetzt schon wieder Spieler. Younes, ja, Luft für eine Halbzeit gehabt, ne? Weil Bachmann ausgefallen ist.
Richtig.
Du hast ja jetzt schon wieder aus dem Spiel alleine 3 potenzielle Spieler mitgenommen, die in der nächsten Woche gegen Elversberg nicht spielen können.
Gantenbein fehlt ja auch.
Gantenbein fehlt auch, ja, gelb gesperrt. Und ich glaube, eher das macht mir so ein bisschen Sorgen.
Yeah.
Ja, dieses Offensivspiel, dann hast du halt mal ein Spiel, wo du wieder nicht richtig nach vorne kommst, okay, ja. Aber mir machen diese Verletzungssorgen ein bisschen, ne?
Ja, es nimmt langsam wieder Überhand wie in der Vergangenheit auf Schalke.
Und da bleibe ich bei, da bleibe ich meiner Meinung treu. Das hat da was zu tun, wie wir Fußball spielen, was gut ist, dass wir pressen, dass wir versuchen, aggressiv Fußball zu spielen, läuferisch starken Fußball. Nochmal, es zehrt irgendwann an den Kräften bei einem Zweitligakader in Deutschland. Da bleibe ich bei. Und das siehst du jetzt wieder in diesem ganzen Verletzungsgeschehen.
Also das Spiel, wie gesagt, ne, das ist so ein Unentschieden-Spiel gewesen. Da ist ja wirklich in der ersten Halbzeit außer die Chance von Karaman gewesen. Und dann, ich weiß gar nicht, wer das war von Karlsruhe, der da 1-1 auf den Karius zuläuft. Beide Torhüter Weltklasse gehalten, muss man halt
Leon
einfach sagen.
Leon Opitz war das.
Der, genau. Beide Weltklasse gehalten, leider Gottes, muss man sagen. Zweite Halbzeit, ich glaube, bis zum Elfmeter gab es auch nicht wirklich Chancen, wenn ich da jetzt nicht irgendwie falsch liege. Also offensiv, klar, auf beiden Seiten kein Festival. Ja, du hast ja oft dann, wenn du hinten irgendwie spielerisch nicht rauskommst, versuchst du es mit langen Diagonalbällen oder sowas. So, und dann hast du dann Younes stehen mit 1,40 Meter gefühlt, ein Siller mit 1,45. Ist jetzt nicht prädestiniert dafür, hohe Zweikämpfe zu gewinnen und die Bälle festzumachen, ne? Ob das jetzt beim Younes an der Luft lag, ob das daran lag, dass er vielleicht nicht gut genug gepresst hat oder was am Ende der Grund war für die Auswechslung, weiß ich nicht. Weil, warum sollte der nur 45 Minuten Luft haben? Der war ja nicht verletzt gewesen oder so. Der ist immer im Training dabei gewesen. Ja, der hat jetzt nicht gespielt, aber der war immer dabei. Warum sollte der nur für 45 Minuten Luft haben?
Aber das wurde ja offiziell bekannt gegeben, dass der ausgewechselt wurde, weil die Kräfte nicht über 90 Minuten gereicht haben. Dass man Leistungsabfall Ende der ersten Halbzeit gesehen hat. Und
das ist aber auch valide. Du kennst das selbst, wenn du nicht spielst, nur trainierst.
Klar,
das ist nochmal
das Pensum, ne? Also, das war ja, und ne, der hat ja jetzt wirklich seit, keine Ahnung, wie viele Wochen nicht gespielt über eine Volldistanz oder über eine längere Distanz, ne?
Ja, aber dann weiß ich nicht, da hinterfrage ich irgendwo auch so ein bisschen das Verhalten der, oder das professionelle Verhalten der Spieler. Also, weiß ich nicht. Klar, das ist Schalke 2. Bundesliga, aber jetzt guck dir mal irgendwelche Spieler an, ne? Ist jetzt natürlich schwer mit einem, was weiß ich, Cristiano Ronaldo oder so zu vergleichen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn der 3 Monate ausfällt, dann kommt der und spielt 90 Minuten im nächsten Spiel durch. Und selbst wenn das 120 Minuten gehen würde, das liegt auch so ein bisschen alles immer daran, was machen die Leute selber für sich? Gehen die Leute morgens zum Training und wenn Training vorbei ist, gehen die wieder nach Hause, wer ist eher da und wen sieht man da im Kraftraum? Wer ist vielleicht auch noch länger da? Wen sieht man da im Kraftraum? Weil Talent ist die eine Sache, beziehungsweise Können, aber ich sag mal, diese Extraschichten schieben, die kann halt jeder. Und wenn ich weiß, dass der Fußball bei Schalke ja intensiv und hart ist, dann muss ich halt auch mal vielleicht eine extra Meile machen, ne? Ich lasse dieses Argument nicht zählen, die sind müde. Also das war die erste englische Woche, die Schalke hatte. Du hast sonst jedes Mal ganz normal, ne, Wochenendspiele gehabt. Ja, der Kader ist nicht so breit von der Qualität. Klar, wir haben da über 30 Leute rumrennen. Aber von der Qualität ist er halt nicht das, was du dir eigentlich wünschst, weil sonst wird auch nicht ein Valentovic spielen und du hast einen Matrigiani auf der Bank sitzen. Du merkst halt, du hast viele Leute da drin, die bringen dich halt irgendwie auch nicht weiter. Oder du kannst sie nicht mal eben reinschmeißen, wenn du sagst, du willst dieses Spiel gewinnen. Du kannst halt nicht durchrotieren wie, keine Ahnung, Bayern, die gestern gegen Leverkusen, weiß nicht, was hatten die, Kane, Gnabry und Diaz auf der Bank oder so. Also, das kannst du bei Schalke halt nicht machen. Du kannst halt nicht einen Elfahusi, einen Silla und einen Karaman auf die Bank setzen und dann ins Spiel gehen und sagen, ich will gewinnen.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst, wenn alle wieder da sind, dann hast du da schon gewisse Möglichkeiten, was zu verändern. Wir sprechen ja jetzt gerade von einer, ich glaube, 7 oder 8 Spieler mit jetzt Porat und noch Bachmann und Kurucay sind das, glaube ich, 9 Spieler, die fehlen. Und davon sind halt wichtige Stammspieler dabei, wie Kurucay, wie Becker, wie Gomis, den zähle ich auch dazu. Remmert war jetzt auch lange weg, hat es auch nicht so einfach, wieder an seine alte Form ranzukommen, glaube ich, den Hype, den er hatte. Also ich glaube, wenn wir wirklich alle an Bord haben, auch ein Kallas dazu, dann hast du schon ein paar Möglichkeiten. Und dann sehe ich den Kader in der Breite auch für Zweitliga-Verhältnisse absolut gut aufgestellt.
Also defensiv, ja, definitiv. Das ist natürlich jetzt unglücklich, dass dir ein Becker ausgefallen ist und ein Kurucay, dass sie halt 2 Spiele ausfallen. Wobei man halt wirklich sagen muss, dass ein Sanchez und ein Eihan, du hast ja jetzt Kartic wirklich mit 2 jungen Spielern und ich sag mal in Anführungsstrichen noch sehr unerfahrenen Spielern, auch ein Sanchez hat da jetzt nicht so viel gespielt. Das war ja trotzdem gut. Also es war völlig in Ordnung. Offensiv bin ich aber der Meinung, ein Højlund, von dem hast du noch nichts gesehen, man weiß auch nicht, was da los ist. Die stellen den ja jetzt auf den Kopf, drehen den 12-mal im Kreis und gucken, was dabei rauskommt. Das ist so ein bisschen, die packen den gerade an die Füße, schütteln den und dann gucken die, was fällt raus und dann, was kann man damit anfangen. Remmert hat einen guten Hype gehabt gegen Hertha mit der Vorlage, ist aber, glaube ich, noch lange nicht der Spieler, den du da reinsetzen kannst, wo du, sag ich mal, wie bei einem Vitali Becker, jedes Mal gute Leistungen hast, sondern das ist sehr schwankend bei dem. Tchibara wissen wir absolut nichts. Haben wir ein Spiel gesehen, ist 2-3 Mal gesprintet, das war's. Mehr hast du von dem leider Gottes auch noch nicht sehen können, weil er sich halt sehr schnell verletzt hat. Lassme wissen wir gar nicht, was da los ist. Ist der verletzt? Ist da irgendwas vorgefallen?
Stimmt, da wissen wir halt auch nichts.
Absolut keine Informationen dazu. Der einzige Spieler, wo ich jetzt wirklich sage, das tut weh, was du gerade siehst, sind halt Gomis und Anviajay, weil du hast bei Gomis gesehen, da kommt immer mehr diese Connection zum Team. Anviajay hattest du auch gesehen, die letzten Spiele, die er gespielt hat, waren auch stark. Aber alles Weitere, weißt du, was mit einem Kallas ist? Der hat letztes Jahr auch grottenschlecht gespielt. Weißt du, ob der dieses Jahr besser spielt? Und der ist auch, wie lange jetzt schon verletzt? Keine Ahnung, gefühlt ein Jahr. Und alle anderen, das ist, glaube ich, nichts, wo du dich jetzt so drauf verlassen kannst, dass du dich spielen lassen kannst und sagst, ey, das ist, ja, da weiß ich, was ich kriege. Das ist alles sehr schwankend. Also, du hast Potenzial, aber die wenigsten davon sind die, wo ich sage, die rufen das auch jedes Mal zu 100% ab. Die Liste zwar sieht lang aus, aber am meisten wehtun, ja, sind, glaube ich, Timo Becker, Kurucay, Anviajay und Gomis.
Aber wenn wir ehrlich sind, Lassme hat ja auch zuletzt, wenn er reingekommen ist, auch für Dampf gesorgt. Ich erinnere da jetzt an das Bochum-Spiel, dass er zu unseren Gunsten entscheidet.
Er war schon lange zuletzt, ne?
Ja.
Ja, aber ich sehe da trotzdem, ne? Also, Hauptsache, du hast Optionen, die annähernd irgendwas bewirken können. Ja, egal was jetzt erstmal, ja? Aber du brauchst Optionen, ne? Weil wenn du jetzt überleg mal, ne? Du spielst jetzt wieder Samstag.
Wer spielt rechts?
Mit der gleichen Aufstellung.
Wer spielt rechts, frage ich mich.
Ja, ich denke jetzt, dass Porat da schon, ne, Samstag spielen kann, ne? Und wird. Aber nichtsdestotrotz, spielst du tendenziell wieder mit der gleichen Aufstellung. Und die nach die Woche wieder. Ne? Nochmal, ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir da definitiv Optionen brauchen. Und da gebe ich dir, Pascal, recht, auch in der Offensive, da im Winter nochmal einen hinzuzubekommen. Ja? Dass du nochmal eine Offensivoptionen schaffen kannst, so, weil das sieht schon sehr mau aus, wenn du so eine Verletztenliste hast. Aber gut, das ist jetzt so, das Spiel hätte aber auch anders ausgehen können.
Würdest du mitgehen, wenn alle fit wären? Würdest du immer noch sagen, dass es mau ist? Wenn du Heulund...
Aber alle fit hast du ja nie. Das Problem ist ja, du bist ja immer ein paar, ne, die ausweichen
können, ja, auch immer nicht da sind. Ne?
Ja, natürlich, jetzt ist es extrem, ne? Weil ich sag mal, so wie der Kader wie vor 3 Wochen, dann wäre das gut gegangen, ne? Dann wirst du auch, dann kannst du auch mal rotieren und du musst irgendwann mal rotieren, ne? Auch wenn die, wie Pascal sagt, keine extra Schichten schieben, ne? Aber du musst irgendwann mal eine kleine Rotation reinbekommen. Zumindest auf vereinzelten Positionen, ne?
Ich denke, die wirst du auch bekommen, wenn du dann Spiele hast gegen, was weiß ich, Preußen Münster, was weiß, ne, die jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlechter sind, wo du eher sowas machen kannst. Also, ne, bei allem Respekt gegen Münster. Die zweite Liga ist sehr eng beieinander, aber auch was du gerade sagtest, ja, man fährt nicht eben nach Dresden und knallt die weg, ist richtig. Aber wir saßen hier noch zu einem ganz anderen Zeitpunkt, wo wir noch viel schlechter waren, als wir jetzt sind und haben gesagt, das ist ein Must-Win-Spiel. Und du fährst da nicht eben hin und gewinnst das, aber du gehst mit einer anderen Einstellung dahin und sagst, du musst in Dresden gewinnen und bist viel angeschlagener, wenn du da nicht gewinnst, als wenn du jetzt aus Karlsruhe kommst, weil du weißt, Karlsruhe hat halt einfach auch für Zweitliga-Verhältnisse einen guten Kader. Wenn du nächste Woche gegen Elversberg nicht gewinnst, dann bist du nicht so angeschlagen, als würdest du gegen Preußen Münster verlieren. Also es gibt natürlich schon irgendwo, ne, einen gewissen Qualitätsunterschied in der Liga. Und da kannst du dann natürlich rotieren. Und selbst wenn die Spieler alle fit sind, hast du ja immer noch das Problem, du kannst halt einfach einen Remmer nicht mit einem Karaman vergleichen. Du kannst einen Remmer nicht mit einem Anvia Jay vergleichen, weil das gehört auch zur Wahrheit. Abgesehen von der Vorlage und dass der Remmert sich komplett reingehauen hat gegen Hertha. Sag mir mal eine zweite Aktion, die dir jetzt im Kopf geblieben ist von ihm. Klar, der hat danach jetzt gegen, was war das? Gegen Kaiserslautern hat der überhaupt schon, glaube ich, gar nicht mehr gespielt oder so großartig, ne? War der nach dem ersten oder zweiten Spieltag?
Der war nach Hertha verletzt. Ne, deshalb, also da gibt's ja keine Aktion, weil er einfach verletzt war, der arme Junge, ne? So, gestern fand ich, hat der... Er hat noch ein bisschen sehr behäbig gewirkt, wie Karaman direkt nach seiner Verletzung. Der war noch ein bisschen behäbig, aber nichtsdestotrotz, ne, der läuft einem 1-gegen-1 auf den Torwart zu. Und ich schwör's euch, wenn der Ball nicht hochtupft, macht er den.
Ja, bin ich auch von überzeugt.
Ja, das ist ja das, was ich auch direkt in der Gruppe geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob du das im Stadion gesehen hast, aber auf diesem verkackten Acker hüpft der Ball hoch. Und da kannst du keinem Spieler einen Vorwurf machen, der gegen den Ball treten will. Und auf einmal springt das Ding da hoch, weil da ein Maulwurf aus dem Boden kommt. Da kannst du nichts machen, das ist halt einfach unglücklich. Sondern auf der anderen Seite hast du dann, sage ich mal, eine Verkettung von, ne, 3-4 Sachen. Porat liegt mit, keine Ahnung, ich glaube, der wusste zu dem Zeitpunkt gerade mal kurz nicht, wo der gerade ist und wer der ist. Und genau über die Seite lässt du dann die Flanke zu. Der erste Spieler kommt an den Ball und verlängert ihn genau so, dass der zweite ihn auf den Fuß kriegt. Du bist da zweimal, ja, vielleicht auch einfach zweimal zu langsam gewesen vom Schalten. Aber es ist halt einfach so. Und das ist halt dieses Spielglück, was wir die letzten Wochen immer mal wieder dabei hatten. Ist halt jetzt einfach nicht bei uns gewesen. Ne? Miron Muslic hat es oft genug gesagt, das gleicht sich immer aus über das Jahr verteilt. Wäre natürlich schön, wenn wir mit einem Unentschieden nach Hause gegangen wären, mit dem fehlenden Spielglück. Aber am Ende des Tages, was auch zur Wahrheit gehört, du bist immer noch Erster. Paderborn spielt gleich. Gut, die spielen gegen Fürth. Normalerweise geht man da auch von einem Sieg aus für Paderborn. Aber... weiß man auch nicht. Die haben auch 120 Minuten gegen Leverkusen gespielt, mit einem Mann weniger. Die haben wahrscheinlich auch Körner gelassen. Und selbst wenn die dann gewinnen und Erster sind, bist du immer noch Zweiter.
Ja, klar.
Dann spielst du gegen Elversberg. Die haben auch gerade mal so ein kleines Down. Und jetzt sind wir in so einer Situation, die ich ja immer wieder angesprochen habe. Du wirst mal Phasen haben, da wirst du mal 2, vielleicht 3 Spiele nicht gewinnen. Wichtig ist einfach nur zu sehen, wie reagiert die Mannschaft. Und auch in Karlsruhe muss man sagen, kein Spieler hat es nicht versucht. Also es war nicht dieses, was man aus den letzten Jahren kannte, dass du bei Spielern gesehen hast, ja, ich habe keinen Bock heute. Sondern es wollte ja jeder. Und jeder wollte auch Darmstadt wieder gut machen. Das hast du den Spielern auch angesehen. Nur, wir wissen auch, und das waren ja die letzten Wochen so, wir haben halt nicht diesen Hurra-Fußball, womit du ein Feuerwerk abfeuerst. Das war, bei dem 1-0 gegen Darmstadt warst du zwar überlegen und hast Darmstadt nicht eine Torchance zugelassen, hättest auch 2-0 gewinnen können oder vielleicht sogar müssen. Aber war jetzt auch nicht so, dass du die aus dem Stadion gestoßen hättest. Greuther Fürth hast du auch an die Wand gespielt. Von den Chancen her auch nicht so, dass du die hättest aus dem Stadion schießen müssen. Das ist, oft ist es immer so im letzten Drittel, dass da noch so ein kleines bisschen was fehlt. Bis dahin sieht's oft sehr gut aus. Aber im letzten Drittel, da wo es dann leider Gottes auch entscheiden wird, fehlt halt immer noch so ein kleines bisschen was. Und dementsprechend, ja, gewinnst du dann halt so ein Spiel gegen Fürth nicht, auch wenn du phasenweise, gegen Karlsruhe nicht, auch wenn du dann phasenweise auch wieder überlegen warst, den Ball gut hast rotieren lassen. Aber das letzte Drittel ist einfach entscheidend. Bis dahin interessiert es halt keinen. Das ist ja das, was uns auszeichnet die Saison. Die Gegner spielen bis zu unserem letzten Drittel, spielen die sich vor. Aber da kommen die halt einfach nicht wirklich durch. So, und wir haben jetzt, okay, jetzt haben wir, was sind das, 8, 7 Gegentore? 8?
7. 6. Nee, 7, stimmt, wir hatten 5.
So, und damit bist du immer noch, stehst du immer noch sehr gut da. Du hast immer noch deine 24 Punkte. Ich mache mir keine Sorgen.
Apropos Gegentor, Pascal, da würde ich mal gerne deine Meinung hören. Die Bild zitierte ja, dass Karius einen Torwartfehler begangen hat.
Völlig.
Bei den Treffern. Und dann möchte ich jetzt mal gerne von unserem Torwart hier die Analyse dazu hören.
An einem guten Tag hält er den. Da ist natürlich auch wieder
Szene
die Frage.
Ist klar für alle?
Ja klar, die Ecke, ne, der Ball kommt rein, der Spieler köpft sehr nah am Tor. Das heißt, du hast auch nur eine kurze Reaktionszeit. So, und bei solchen Sachen hast du als Torwart zwei Möglichkeiten. Vor allem, wenn der Ball relativ nah bei dir ist. Du gehst mit den Händen hin oder du gehst mit den Füßen hin. Du versuchst natürlich als Torwart immer mit den Händen hinzugehen und versuchst auch den Ball festzumachen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ball kommt aufs Tor, du machst ihn fest, weil dann ist er sicher. Abpraller können immer irgendwo hinfallen, kann Nachschuss kommen, Tor. Mit dem Fuß ist es natürlich immer schwer, Bälle kontrolliert irgendwo hinzubringen. Gehst du mit dem Fuß hin, besteht die Gefahr, dass du jemanden anschießt, der Ball irgendwo, was weiß ich, im Spieler am Rücken, Tor. Oder der rutscht dir drüber, keine Ahnung. Wie gesagt, an einem guten Tag hält er den. Aber das ist kein Torwartfehler, auch wenn das ein bisschen blöd aussieht. Der Ball geht unter ihm durch, ja, gar keine Frage. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, der Ball kommt, er muss gucken, was passiert mit dem Ball. Aus kurzer Distanz musst du reagieren, du musst dich entscheiden. Hände, Füße, was mache ich jetzt? Entscheidest dich, gehst dann runter, musst dann den Weg noch runterkommen, 1,92 Meter auf dem Boden. Ja, sieht unglücklich manchmal aus bei Torhütern, aber das schreiben halt auch Leute, A, die selber wahrscheinlich noch nie vor den Ball getreten haben und wenn, dann haben sie irgendwo, keine Ahnung, FC Rumeln 3 gespielt oder so. Und zweitens haben die noch nie im Tor gestanden. Also von daher, Bullshit. Das ist, ja, das ist kein Torwartfehler, wo du jetzt sagst, Karius muss den halten.
Trotz unserer defensiven Stehweise, die ja solide ist, wie wir ja jetzt zum 100. Mal gesagt haben, was ja auch gut ist, finde ich, haben wir, glaube ich, zwei Schwachstellen in diesem Spiel, das wir haben. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist bei den letzten Spielen. Jetzt gegen Karlsruhe ging es eigentlich, weil wie gesagt, das war ein Geplänkel, das Spiel, bis zur 60. glaube ich. So, einmal die diagonalen Bälle, das haben wir ja gegen Darmstadt schon gesagt. Wenn die auf die Außenverteidiger gespielt werden, relativ weit hinten in diese, ich nenne es mal jetzt in dieses Viereck da an der Eckfahne, ja, wenn die da hinkommen, wird es immer brenzlig. Oder in 70% der Fällen brenzlig.
Meistens aber nur über die Seite von Gantenbein, leider Gottes.
Ah, nee. Da kann man Becker nicht rausnehmen.
Ich sehe genauso, dass da Becker auch einen kleinen Anteil dran hat. Das ist das Erste. Da können wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das Zweite ist, was ich finde, ist, wenn die Sechser bei uns den Ball haben, oder eher gesagt im Mittelfeld, ja, Karaman holt sich die ja auch da öfter mal ab, die Kette steht relativ hoch an den Mittelfeldspielern dran. Wenn dann Fehlpass gespielt wird, was sich so seit 3 Wochen so ein bisschen einschleicht, finde ich.
Fehlt da Tempo.
Dann kriegst du immer postwendend die Dinger zurück. Mhm. Das war gegen Darmstadt im Pokal so. Der Liedberg hat das Ding gekriegt und ab. Durch Katic und durch den anderen Innenverteidiger, da hat ja Kurucay gespielt. Ja. Ab, weg war. Ja, dann hast du da war ein Prestigebeispiel dafür. Und gegen Karlsruhe waren auch 2, 3 Situationen. Wenn du im Kopf nicht klar bist mit diesen Fehlpässen, die wir spielen, dann kriegst du sofort postwendend das Ding zurück, weil wir mit der Kette relativ hoch spielen. Und ich finde, da sind die beiden Knackpunkte, wo wir Tore kassieren könnten. Lange Bälle in die Mitte, keine Chance, ja, die holen wir runter. Aber diese beiden Punkte, finde ich, sieht man jetzt vermehrt immer mal wieder, wenn man es Schwachstellen nennen will. Ja, irgendwie musst du eine Mannschaft knacken, ja, weil sonst, ne, bist du Tabellenführer ohne eine Niederlage. Das, finde ich, sind so die beiden Punkte, die mir dann immer häufiger auffallen. Vor allem in dieser Defensivarbeit.
Was ich sagen muss, bei dem Punkto, dass wir dann anfällig sind bei Ballverlusten. Ich glaube, egal, wenn du da hinten reinstellst, wenn du hoch stehst und Ballverluste hast, dann wird es immer gefährlich. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Spieler dafür ist Timo Becker, der halt Tempo hat und der einige Dinge weglaufen konnte. Klar, der fehlt dir jetzt. Ayan hat nicht dieses Tempo, Sanchez hat nicht dieses Tempo wie ein Timo Becker. dadurch fällt das halt extrem auf, aber ich bin voll bei dir mit den Außenspielern, dass du Schalke knacken kannst über diagonale Bälle.
Ja, die diagonalen Bälle sehen gefährlich aus, waren ja schon in Darmstadt bei uns. Die Frage ist, ob das auch irgendwie so ein bisschen dazugehört, dass du das vielleicht auch irgendwie willst, nur einfach sauber verteidigen willst. Dass du sagst, ey, nimm dir die Fläche, weil was juckt mich das, wenn du den Ball an der Eckfahne hast? Hauptsache, du bist nicht irgendwo zentral im Tor, weil das ist ja das, was du beim immer haben willst. Du willst ja den Spieler, wenn du ihn verteidigst, im besten Fall immer nach außen weg verteidigen. Also nicht zentral laufen lassen, sondern immer nach außen laufen lassen. Vielleicht ist es das, was du halt möchtest, dass du sagst, wir wollen das Zentrum dicht haben. Dann, du musst ja irgendwo Platz lassen. Wenn du die Außen dicht hast und du hast hinten die Kette dicht, hast du vor der Kette Platz. Wenn du das Zentrum dicht machst, hast du halt außen Platz. Vielleicht ist es das, was taktisch, sag ich mal, bei Schalke gesagt wird, ey, lass die Außen offen, weil wir es wegverteidigen. Nur dann musst du es halt auch sauber wegverteidigen. Es ist halt schwierig, weil wir die Taktik nicht genau kennen, wie das Defensivverhalten sein soll. Aber ja, das ist definitiv ein Mittel, wie du bei uns ins letzte Drittel kommen kannst. Und wenn du da einmal drinne bist, du kannst das ganze Spiel nicht immer alles wegverteidigen. So, jetzt haben wir mit Karius mit vor dem Spiel über 80% gehaltener Bälle und ich glaube 6 Großchancen vereitelt oder so.
Bevor wir da jetzt nochmal auf die ganze Geschichte, wie du das dann am Ende wegverteidigst, aber dann ist der entscheidende Satz, den hast du gerade gesagt, dann musst du es auch richtig wegverteidigen.
Ja, absolut.
Weil was auffällig ist, das war jetzt glaube ich auch in der 4. Minute, das war genau vor der Schalker Kurve. Der Vitali Becker, wenn die diagonalen Bälle kommen, dann geht der immer, der Ball kommt, der nimmt den runter und der geht wie eine besenkte Sau auf den drauf und wird in 50% der Fällen ausgespielt, kriegt dann die Kurve nicht mehr hin und kommt nicht mehr hinterher und zieht das Foulspiel. Das war ja direkt nach 4 Minuten oder so, wo dann aber jemand anders eine gelbe Karte irgendwie bekommen hat in der nächsten Situation. Ne? Da hat der Vitali Becker sofort zugelangt. Das gleiche bei Gantenbein, die rennen sofort drauf, werden dann ausgespielt und hängen erstmal hinterher. Dann kommt ja der Innenverteidiger dazu, dann verteidigen wir es meistens weg. Aber das ist genau der Punkt, Pascal. Wenn, dann musst du halt auch richtig verteidigen. Stellen und draufgehen.
Da sind wir dann natürlich auch wieder bei dem Punkt. Und das wissen wir, das haben wir in der Viererkette ganz stark gesehen, das haben wir letztes Jahr ganz stark gesehen. Ein Adrian Gantenbein ist jetzt nicht der stärkste Rechtsverteidiger, den du hast. Der macht seinen Job aktuell sehr gut für einen rechten Schienenspieler, für seine Verhältnisse, macht er gut. Offensiv immer mal wieder irgendwie Akzente gesetzt. Die Frage ist halt einfach, ist er vielleicht nicht gut genug, wenn halt solche Bälle kommen, das zu verteidigen? Weil was mir auffällt, vor allem bei ihm ist, du spielst ihn relativ einfach aus mit einer schnellen Körpertäuschung. Also Spieler, die ein bisschen schneller sind, machen eine schnelle Bewegung, schnellen Antritt oder eine Körpertäuschung und sind relativ einfach vorbei.
Ja.
Vitali Becker, gebe ich dir auch recht, der ist so ein bisschen wild, sage ich jetzt mal. Der versucht immer, ja, so mit so Harakiri manchmal so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeit von Kolasinac.
Der hat dann Bock,
war auch,
ne?
der hat Bock, ist dadurch aber manchmal vielleicht so ein bisschen übermotiviert, ja, dass er zu schnell, ungestüm, zu hektisch, genau, ungestüm auf die Bälle geht. Dem Jungen mache ich keinen Vorwurf, ne? Das ist seine erste Saison im Profibereich, alles gut. Aber ja, so kommen die Spieler oder die Gegner bei uns relativ einfach oder relativ gut ins letzte Drittel. Dann musst du es wegverteidigen. Weil das Problem ist, das ist nämlich das, was du auch sagtest, spielst du einen der beiden aus, muss ein Innenverteidiger rausrücken. Wenn du einen Innenverteidiger rausrücken läufst, hast du nicht mehr die Überzahl in der Mitte, die du mit der Dreierkette hast, bei meistens 2 Stürmern, sondern du stehst dann 1 gegen 1. Und 1 gegen 1 in der Mitte zu stehen, dann musst du immer schneller sein. Und das hast du zum Beispiel dann auch, das 2:1 war dann halt Paradebeispiel dafür. Du musstest, oder du warst nur 1 gegen 1 in der Mitte, der erste Kopfball wird verloren, bei der zweiten Aktion bist du zu langsam, da wäre sonst vielleicht noch ein dritter Verteidiger gewesen und dadurch kassierst du dann das Tor. Und das ist halt am Ende des Tages definitiv so, du musst die Dinger dann schon sauber wegverteidigen, wenn du wirklich den Gegner da haben willst. Das andere, offensive Kette, ja, ist ja dieses Muslic-System, er will ja diese offensive Kette. Bin ich bei dir, Enrico? Timo Becker ist einer von den Spielern, die viele Dinge ablaufen. Der ist einfach spritziger als ein Katic, als ein Kurucay, als ein Ayhan und auch als ein Sanchez. Das merkst du. Und das kommt dann halt leider, wie du sagtest, bei ja unsauberen Pässen oder unnötigen Ballverlusten, wenn du gerade selber im Aufbau bist, wenn die Kette gerade aufgerückt ist. Und vor allem bei Gegnern, die halt schnelle Offensivspieler haben. Ne? Wenn du da irgendwelche Raketen vorne hast, Das kennt ja jeder. Wenn jemand auf dich zuläuft und du musst dich erst noch drehen, um dann den Sprint anzunehmen, ist der andere schon weg. Und wenn du dann irgendwelche Spiele hast, die sowieso schon abgehen wie Schmitz Katze, ja, das ist absolut gefährlich. Jetzt kannst du noch froh sein, dass du einen Torwart hast, der mitspielt. Das hast du ja auch sehr oft, dass lange Bälle hinter die Kette kommen, wo der Stürmer drankommen würde, wenn Karius nicht so gut und so offensiv mitspielen würde, war ja jetzt die letzten Spiele auch wieder die eine oder andere Libero, ne? Ganz genau. Und das ist das, was du halt brauchst, wenn du dieses System spielen möchtest. Jetzt stell dir vor, du hättest einen Torwart, der, sag ich mal, wie man so schön sagt, im Kreisliga-Jargon auf der Linie klebt, dann kannst du dieses System nicht spielen, weil dann ist die Lücke zwischen Torwart und Kette einfach viel zu groß und du könntest einfach die Bälle, wie letztes Jahr. Letztes Jahr mit Kaminski, das war das Paradebeispiel. Die Spieler haben einen langen Ball über Kaminski gespielt und jedes Mal waren die durch. Der war einfach zu langsam. Kannst ihm ja keinen Vorwurf machen. Katic ist auch nicht der schnellste Spieler. Aber du hast mit Karius jetzt jemanden da hinten drinnen stehen, der dann halt auch mal 15, 20 Meter vorm Tor den Ball klärt. Mit Fuß, mit Kopf, keine Ahnung. Und das ist unfassbar wichtig. Aber auch natürlich riskant und gefährlich. Weil kommt der Spieler eher dran, zieht Karius vielleicht einen Foul, dann hast du rot, hast einen Torwart, fliegt dir ein Torwart raus. Ist natürlich mit einem gewissen Risiko. Aber Fußball ist am Ende des Tages immer Risiko. Du schießt ja auch nur Tore in der Regel, wenn du offensiv ein Risiko eingehst. Wenn du nur Sicherheitspässe spielst, spielst du dir keine Chancen raus. Risiko ist halt das, was dich zum Erfolg bringt. Und das ist ja auch das, was uns, sag ich mal, dieses Jahr so gefährlich macht für das Umschalten. Du kannst dieses offensive Pressing nicht spielen, wenn du mit einer tiefen Kette spielst. Weil wenn du eine tiefe Kette hast, sind die Räume zwischen den einzelnen Positionen viel zu groß. Und du kannst ja gar nicht alles zuschieben. Und das ist ja am Ende des Tages das, was, ne, was uns so oft jetzt schon zum Erfolg geführt hat. Aber weil uns das halt zum Erfolg geführt hat, hat das natürlich auch irgendwo eine Schwachstelle. Also alles das, was du machst, um offensiv irgendwie, ne, gut auszusehen, hat irgendwo eine Lücke. Es gibt nicht dieses unknackbare System, sonst würde es halt jeder spielen. Dann würden alle Spiele 0-0 ausgehen und dann wäre jeder am Ende des Jahres Meister.
Ja, denke ich auch. Und ja, also um auf das Thema Karlsruhe jetzt nochmal zu sprechen zu kommen, oder eigentlich können wir dann auch so ein bisschen abhaken, das Thema. Unglücklich,
schade,
glaube ich. Schade, unglücklich. Ne? Mit viel Glück gewinnst du das Ding. Wir haben einfach kein Glück gehabt. Und wie gesagt, meine Meinung war, du hast Gefühl gehabt, nach dem 1-1 gewinnst du da nichts, weil das ist dann genau das Paradebeispiel Heimspiel. Ja, hätten wir zu Hause gespielt, hätten die nichts geholt. Da wette ich mit euch bei einem 1-1.
Gehe ich mit. Also das hätten wir gewonnen.
Und deshalb alles in Ordnung. Ne? Und meine Meinung dazu ist auch, habt ihr ja auch schon gesagt, es ist eigentlich noch gar nichts passiert. Ne? So, die haben jetzt halt mal wieder ein Spiel verloren. Ja, ich glaube, wir sehen jetzt so ein bisschen, wir sehen gerade einfach so, hey, da ist viel drin. Und deshalb tut diese Niederlage mehr weh, als wenn du jetzt da wieder auf dem fünften Platz
rumdümpeln würdest. Ja, weil du wüsstest ja jetzt auch, wenn du gewonnen hättest.
Hättest du 27 gehabt, ja, ne?
So. Und dann ist schon dann eine kleine.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das trägt diese ganze Niederlage so ein bisschen mit, ne? Also da ist einfach nichts passiert. Lass uns hoffen, dass wir bis Samstag möglichst viele Spieler wieder an Bord haben.
Was Samstag angeht, da wollte ich sowieso noch was zu euch sagen. Ich habe das Gefühl, dass uns Elversberg mit der Art und Weise, wie die Fußball spielen, viel, viel, viel mehr liegen wird, als es beispielsweise Karlsruhe der Fall ist oder auch de facto Münster.
Ja gut, da eigentlich haben wir ja gerade perfekt analysiert. Boah, ist mir die Luft ausgegangen.
Hauptsache Marathon laufen.
Richtig, wir haben ja gerade einfach eigentlich perfekt analysiert, wie du Schalke knacken kannst. Elversberg kommt viel über flaches Fußballspielen, spielerisch starke Mannschaft.
Traurig eigentlich, dass man das sagen muss, ne, über Elversberg.
Ja, kurios, aber ja, ich... Wobei ich, jetzt kommt ein Call von mir, Elversberg wird nicht bis Ende der Saison da oben mitspielen.
Das gehe ich mit.
Wette ich mit euch, aber gut, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, vielleicht werde ich am Ende des Jahres gelyncht. Aber ich glaube, ich gebe dir da recht, Enrico. Die sind flach am Boden und da haben wir meiner Meinung nach die besseren Zweikampfchancen, in die Zweikämpfe zu kommen.
Ja, zumal zu Hause, ne?
Genau, zumal zu Hause. Und was ja auch, Elversberg hat ja genauso eine kleine Durststrecke. Und ich finde, die ist noch ein bisschen ja prägnanter als unsere, ja, weil wir haben zwei Spiele jetzt nicht gewonnen. Die haben jetzt das dritte Spiel in Folge nicht gewonnen. Wobei die in 2-2 gegen Hannover, ne? Ja, aber egal. Drei Spiele nicht gewonnen, die kommen jetzt nach Schalke. Also ich bin da guter Dinge, dass wir da was holen können. Lasst uns bitte nur die Finger, ne, kreuzen. Wie sagt man das? Die Daumen drücken. Ey, das ist ja unglaublich. Ach du Scheiße. Die Daumen drücken, dass möglichst viele Spieler bis Samstag wieder ready sind.
Finger kreuzen geht aber auch, das ist mehr so amerikanisch, ne?
Fingers crossed.
Ja, das meinte ich.
Genau, wusste ich. In Deutschland heißt das Lügen.
Ich hier, richtig. Ja, ich glaube, dass...
Ich hab Finger verkreuzt.
Ich schwöre, nee, auf den Rücken kreuz ich.
Ich glaube tatsächlich, dass Kurucay wieder da sein wird. Also da bin ich guter Dinge, was ich auch so gehört habe. Ja, beim Rest Porat. Porat gehe ich, glaube ich, auch mit dir mit.
Der wird da sein. Ja, die einzige prägnante Position ist jetzt gerade diese rechte Offensive, wer da starten wird. Da haben wir Younes als Option. Ich weiß nicht, was jetzt mit Bachmann genau ist. Keine Ahnung. Anvia Jay, wie lange ist der raus? Muss man auch nochmal schauen. Also ich sehe diese eins, da ist die einzige Position, wenn du mit der Vorwoche vergleichst, die prägnant ist oder da, wo man nicht weiß, was da jetzt gerade passiert.
Ich glaube, Remmert wird auch noch nicht so weit sein, dass er starten kann.
Glaube ich nicht, aber ja, wir werden sehen. Nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht, dieser Elversberg-Fußball könnte uns liegen und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir da was holen.
Ja.
Ja, also, na, wie du schon sagtest, wenn du dir manchmal irgendwie Kommentare durchliest, das ist ja, ne, das ist ja nicht nur bei uns so, also ne, uns die Kommentare, die bei uns irgendwo stehen, sondern allgemein, die Leute schreien ja schon, ne, wo sind die jetzt, die am Anfang Muslic eine Statue bauen wollten, bla bla bla. Das ist das, was ich ja mit Enrico Mittwoch schon hatte nach dem Pokalspiel. Das Schalker-Umfeld, die Schalker-Fans, abgesehen von unseren Zuhörern, sind leider Gottes sehr die Lulu manchmal, um das mal so zu sagen. Du stehst jetzt irgendwo klar auf Platz 1, die müssen aber das auch vernünftig einschätzen können. Und Platz 1 ist nicht das, was die Erwartung war von Schalke 04. Platz 1 ist auch nicht das, was der Kader normalerweise hergeben sollte. Da gibt's andere, die da oben stehen sollten. Deswegen haben wir auch selbst vom Platz 1 aus oder vom Platz 2, wenn Paderborn gewinnt, keinen Druck. Genauso wie Elversberg keinen Druck hat, weil keiner rechnet mit denen. Dass Elversberg wieder so gut spielt, ist absurd. Irgendwo auch schön für den Verein, für die Region, aber es ist absurd. Wir müssen einfach weiter den Prozess durchziehen. Es wurde gesagt, das gehört dazu. Du wirst immer wieder Phasen haben, wo du mal nicht erfolgreich bist, wo du mal verlierst, wo das Spielglück nicht auf deiner Seite ist. Karlsruhe, wie gesagt, bleibe ich bei, ist für mich ein Spiel gewesen. Ein Unentschieden wäre das Gerechteste gewesen für beide Seiten. Und unentschieden wäre am gerechtesten gewesen für beide Seiten. Hätte auch beiden, glaube ich, geholfen. Also keiner hätte sich darüber aufgeregt. Klar, ne, Karlsruhe freut sich über die 3 Punkte, brauchen wir auch nicht drüber reden. Jetzt kommt Elversberg. Danach die Länderspielpause wird uns gut tun, damit die Spieler wieder ein bisschen fitter werden. Und was halt auch zur Wahrheit dazugehört, habe ich, glaube ich, zum 3. Mal heute gesagt, die Floskel. Du wirst im Winter auch natürlich auf dem Transfermarkt gucken müssen, wo kann man wie, wo, was machen. Du weißt, du hast noch genug Spieler, die du loswerden wolltest, die nicht gegangen sind. Und du hast auch gesehen wieder, es gibt den einen oder anderen Spieler, den du ja ungerne vielleicht spielen lässt. Ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich gewesen, dass Donkor, der nach langer Zeit wieder mal spielt oder länger spielt, das Abseits aufhebt. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen Match Time, die dir fehlt, um vernünftig in der Kette zu stehen, um die Verbindung zu deinen Mitspielern zu haben, ist im Training immer was anderes. Ist natürlich unglücklich, dass jetzt Remmert nach seiner Verletzung wiederkommt, dann springt der beschissene Ball da hoch und der wichst das Ding neben, drüber, keine Ahnung, was mit einem vernünftigen Platz nicht passiert wäre. Aber du brauchst trotzdem den ein oder anderen Spieler, den du halt einfach mal bringen kannst, damit du rotieren kannst. Du kannst ja nicht hoffen, dass ein Elfhausi 34 Spiele gesund bleibt, dem nichts passiert und der Spieler, der vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch Regionalliga gespielt hat, letztes Jahr 3. Liga, jetzt 2. Liga, dass der der Prestigespieler ist. Das ist ja eigentlich, sollte ja eigentlich nicht so sein. Auch in Schallenberg kannst du auch nicht hoffen, dass der jedes Mal seine 12 Kilometer unverletzt macht und spielt und also du wirst, denke ich mal, für die defensive Position wirst du vielleicht nochmal gucken müssen. Ich weiß nicht, wie es mit Max Krüger ist, wie weit der ist und wie gut der ist. Das ist ja auch immer schwierig zu beurteilen. Du wirst vielleicht gucken, ob du einen Spieler hast, LVUSI-mäßig, der dir das kompensieren kann. Falls da mal irgendwie der eine Pause braucht, dann hast du die Außenposition. Du hast gesehen, Porat auf links ist nicht so stark, wobei gegen Darmstadt halt keiner stark war. Aber Doncor, den du ja immer gefordert hast, ist halt auch schwierig jetzt einzuschätzen. Die Breite wirst du im Winter dir definitiv nochmal angucken müssen. Du wirst den einen oder anderen abgeben, du wirst den einen oder anderen holen. Und da ist es dann halt wichtig, die richtigen Schlüsse zu ziehen aus einigen Spielern, die richtigen Spieler dazu zu holen. Ich bin immer noch der Meinung, hättest du letztes Jahr in der Winterpause dir ein, vielleicht zwei Innenverteidiger geholt, wo du ja da die drei erfolgreichen Spiele hattest und wieder so ein bisschen Kontakt nach oben hattest, dann wäre die Saison auch ganz anders gelaufen. Aber wir haben halt die Schießbude der Liga gehabt, blieben die Schießbude der Liga und ne, es ist halt immer wichtig, zieh Schlüsse aus dem, was gewesen ist, guck dir die erste Halbserie an, welcher Spieler passt, welcher Spieler passt nicht, wo ist Entwicklungspotenzial, gib die Spieler nicht zu früh ab und verbessern.
Da haben wir, glaube ich, den perfekten Mann mit Baumann. Der wird das Ganze auch so angehen. Klar ist es auch nicht so einfach, einige Spieler wegzubekommen. Unter anderem Matriciani.
Wieso? Weil er 7 Milliarden bei Schalke verdient, aber Regionalliga-Fußball spielt.
Ja, ist halt einfach die Wahrheit. Und wird spannend sein zu sehen, was da im Winter auf dem Transfermarkt passiert. Aber Pascal, nochmal auf eine Sache von Mittwoch. Da hatten wir ja darüber gesprochen, dass wenn du nicht an 100% gehst,
ja,
dann holst du nichts. War die Mannschaft deiner Meinung nach am gestrigen Samstag bei 100%?
Ja, ich denke schon, dass das für unsere Verhältnisse 100% waren, weil ne, Spiele wie gegen Darmstadt, die du zu Hause sehr dominant gewonnen hast oder Greuther führt, die hast du immer mal wieder dabei. Das liegt aber auch daran, dass der Gegner dann vielleicht nicht gerade so stark ist. Es ist ja immer so ein beidseitiges Ding. Auf der einen Seite kann man sagen, boah, Schalke hat gut gespielt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn du jetzt das Darmstadt-Spiel nimmst von das letzte Heimspiel, Darmstadt hat nicht gut gespielt. Und ich denke, Schalke hat für die Verhältnisse des Kaders schon 100% gegeben. Es ist einfach, dieses Matchglück war nicht auf unserer Seite. Bei dem zweiten Tor ist es eine Verkettung von mehreren Sachen gewesen. Wie gesagt, Porat ist draußen, wird behandelt. Dadurch hast du einen Spieler weniger auf der Seite. Dadurch kommt die Flanke rein, du bist in der Mitte in Unterzahl, beziehungsweise nicht in Überzahl gewesen, sondern in Gleichzahl, du bist nicht in Überzahl gewesen, der Kopfball wird verlängert, der Spieler ist einen Schritt schneller. Ja, ich würde aber schon sagen, die Mannschaft war gestern bei 100%, weil das gehört dazu, dass das unsere 100% sind. Wir sind nicht FC Bayern München der Liga, so wie es die Süddeutsche Zeitung vor einer Woche oder so geschrieben hat. Wir sind nicht der FC Bayern der zweiten Liga. Wir sind einfach gerade durch eine Euphoriewelle, die uns getragen hat und Matchglück, was des Öfteren dann auf unserer Seite war, da oben. Ja, die Tabelle lügt nicht, gar keine Frage, aber es ist der 11. Spieltag. Auch andere Mannschaften spielen ordentlichen Ball und ich denke einfach, das, was gestern gezeigt wurde, ist halt doch schon das, was unsere Qualität halt ist. Und manchmal reicht es nicht.
So, ihr Denker und Lenker. Pascal, du hast gesagt 100%. Die hoffen wir, dass wir die am Samstag auch wieder aufs Parkett rufen können.
Auf jeden Fall haben wir am Samstag einen besseren Rasen.
Ja, den haben wir, hoffe ich, zu Hause. Der sollte eigentlich besser sein, genau. Ich wollte noch mal kurz so ein paar Key Facts zu Elversberg raushauen, bevor wir dann zu unseren Ergebnistipps kommen.
Wenn du den Namen vom Stürmer aussprechen kannst, gebe ich den Döner aus.
Den spreche ich dir gleich aus, aber lass mir mal, weil ich habe jetzt gerade Hunger, dann gehen wir jetzt gleich sofort darüber. Lass mich mal kurz ein paar Key Facts rausholen. Also Elversberg, geschossene Tore 24. Ich ziehe jetzt immer direkt den Vergleich mal hinterher, was wir auf der Gegenseite stehen haben. Wir haben 15 geschossene Tore. 10 Tore hat Elversberg bekommen, was auch relativ solide ist, ja, für die geschossenen Tore. Wir haben auf der Gegenseite nur 7. Das Thema ist, wo Elversberg extrem stark ist. Das hatten wir ja gerade auch schon gesagt, ist die Passgenauigkeit im Spiel. Die haben eine Passgenauigkeit von knapp 85%. Im Gegensatz zu uns mit 70%.
Oh.
Ist es ein Deut besser. Aber das spiegelt ja auch das wieder, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Spielstarke Mannschaft, viele, viele flache, ne, zügige Bälle, die da gespielt werden, die mit einer hohen Genauigkeit kommen. Die gilt es zu unterbinden, ja, in die Zweikämpfe zu kommen. Und ein Fakt will ich auch noch mal hier raushauen. Großchancen hat Elversberg pro Spiel 4. Wir haben pro Spiel 2. Also ihr seht, Elversberg hat, glaube ich, im letzten Drittel, das, was du angesprochen hattest,
die deutlicheren Abschlüsse, die deutlicheren Chancen, mehr geschossene Tore. Heißt, ich glaube, der Maßstab für Samstag sollte sein, wir müssen frühzeitig stören, eigentlich mit unserem Pressing prädestiniert für das, ja. Wir müssen die Pässe unterbinden, Passgenauigkeit versuchen zu senken und damit dann hoffentlich Elversberg von unserem eigenen Tor fernhalten.
Wie sagt man so schön, Überzahl schaffen, ne?
Richtig. Ich glaube, die haben da auch gar keine Lust, zu uns zu fahren, weil es da eklig wird. Es wird genau das sein, was denen am wenigsten Spaß macht.
Meinst du jetzt Gelsenkirchen oder unser Spielstil?
Sowohl als auch.
Darf ich dir kurz noch den Stürmer aussprechen, bevor wir bitte weitermachen?
Ja, aber du liest ihn ja jetzt ab.
Ja, aber ich
ja, darf ja trotzdem nur schwer.
Gesagt, aussprechen. Ja, aber das ist ja nicht schwer. Younes Ebnutalib. Ja, dann kannst du jetzt gleich sofort gegenübergehen und holst mir einen Döner mit extra scharf. Also, ja, wie gesagt, ich denke, dass wir da ein Mittel haben, ja, früh zu stören, die Pässe zu unterbinden.
Ich denke auch, sicher stehen, das ist die Devise, Überzahl haben, gut verlagern. Und das ist ja das, was uns, ne, wirklich ausgezeichnet hat. Mannschaften, die spielerisch kommen, die finden hinten halt sehr, sehr schweren Weg bei uns durch. Und dementsprechend, vorne fällt immer einer, ist die letzten Spiele einfach so gewesen, abgesehen von
Darmstadt,
aber da war ja Pokal, da ist ja keine Liga, das zählt nicht. Aber sonst fällt halt vorne einfach immer einer. Ja, was wir tatsächlich die letzten Spiele auch vergessen haben, Spieler des Spiels, ist natürlich bei einer Niederlage
immer. Gegen Elversberg oder letzte Woche?
Ja, genau, wer Spieler des Spiels gegen Elversberg.
Ja, ist halt schwer, wenn wir verlieren, da einen Spieler des Spiels rauszupicken.
Nein,
ne?
Warum?
Finde ich schon.
Nein, das war jetzt keine Niederlage, wo du 8-0 baden gegangen bist. Ich hau jetzt einen raus, Kartic.
Würde ich tatsächlich auch mitgehen.
Weiß ich gar nicht, wen ich da nehmen würde. Ich sag einfach Valentovic, weil er freut mich. Hat er überhaupt gespielt?
Nein.
Deshalb war ich jetzt kurz verwirrt. Aber du musst halt sehen, Kartic ist wirklich der Abwehrchef, hat jetzt zwei junge Leute an seiner Seite, wie du schon gesagt hast, Pascal, und jeder von denen macht's gut.
Ja, Kartic definitiv. Spieler des Spiels. Du hast da zwei, sag ich mal, zwei Bubis an deiner Seite, die du an der Hand nimmst. Und das ist der Abwehrchef, den wir ja wirklich gebraucht haben. Ne? Es wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, sag ich mal, so Bordon-Light-mäßig. Nicht der schnellste Spieler, aber der spielt robust. Der spielt mit Stellungsspiel, mit Auge, kopfballstark ohne Ende, holt alles aus der Luft weg. Und ein Sanchez, der letztes Jahr ein Totalausfall war, wo du gesagt hast, alleine wenn der schon im Kader ist, ist der eine Gefahr.
Risikofaktor, ja.
Eihan kommt aus der Jugend und jetzt hast du da rechts und links einen Eihan und einen Sanchez und der, das war trotzdem völlig solide. So, und dazu kommt ja noch, wenn du die Kette erweiterst, rechts ein Gantenbein, der letztes Jahr ein absoluter Ausfall war, links ein Vitali Becker. Klar haben wir jetzt heute darüber geredet, dass sie vielleicht die eine oder andere Schwäche haben, aber all in all, ne, wenn wir daran denken, wo wir gewesen sind, können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein, wie es aktuell aussieht. Kartic, Spieler des Spiels, weil er das halt auch einfach den Laden da hinten sicher hält, dicht hält und die Jungs an die Hand nimmt. Und da merkst du halt einfach, da tut den gut, dass der da ist.
8 von 10 gewonnenen Zweikämpfen am Boden. 3 Luftduelle gewonnen von 3. Angekommene Pässe, 80%.
Er hat mich jetzt nicht gewundert, ne, bei den gewonnenen Luftduellen, dass er 100% hat.
Siehst du?
Ja, also bei den Bodenzweikämpfen ist es so von da oben.
Also Elversberg.
Ihr wisst ja, was ich jetzt von euch hören will.
Genau, der Ergebnistipp jetzt noch.
Genau.
2-0.
Boah, so schnell war es ja noch nie.
Ja, ich sage jetzt immer 2-0.
So, jetzt mache ich mal den Pascal. Also. Nee, ich würde sagen, wird ein. Ich glaube, wir fangen uns ein. Ganz verteidigen können wir Elversberg nicht. Ich gehe mit einem 2-1 für uns.
3-2 Schalke.
Gut.
Das war's.
In dem Sinne.
Kevin, du bist wieder da. Ist dein
Walte deines Amtes.
Rein in die Rinne. Folgt uns auf diversen Social-Media-Kanälen. Besucht unsere Webseite. Ja, lasst ein Like da, kommentiert. Freut euch an uns. Wir freuen uns auch an euch.
Gebt uns 5 Sterne.
Glück auf.
Glück auf. Der Steiger
kommt.
Tschö mit Ö, Glück auf.